Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch eingefunden habt zu dem Talk und dass es doch einige Leute gibt hier, die sich anscheinend für Tastaturen interessieren. Ich hoffe, es sind vielleicht auch ein paar an dem Stream zu Hause. Und bevor wir loslegen, habe ich euch zuerst mal eine Warnung mitgebracht, weil falls es Leute unter euch gibt, die sowieso unter der Gefährdung leiden, Geld auszugeben für irgendwelche technischen Spielereien, ihr dürftet jetzt noch rausgehen. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Das ist schon das ein oder andere Mal passiert. So ist es mir auch passiert, als ich vor 2 Jahren auf der GPN einen Talk gesehen habe zu selbstgebauten Tastaturen. Plötzlich ist man knietief in so einem neuen Hobby drin. Würde mich freuen, wenn ich euch dafür begeistern kann, aber macht mich nicht verantwortlich nachher. Und ich würde ganz gerne mal damit einsteigen, uns einmal anzugucken, wie groß so eigentlich die Unterschiede zwischen Tastaturen sein können, die man so hat. Weil, was kennt man also typischerweise als Tastatur? Und ich bin so jemand, der dann Publikumsinteraktion dafür macht. Also würde ich euch vielleicht bitten, ihr seht gleich ein Bild von der Tastatur, mal mit Klatschen abzustimmen, was ihr davon haltet, wie gut man darauf tippen kann. Vielleicht einfach so langsam, leise für das absolute Scheiße oder schneller klatschen für kann man ganz angenehm drauf tippen. Dann kriegen wir vielleicht akustisch sogar einmal evaluiert, wie schön diese Tastaturen so zu bedienen sind. Ich fange mal mit was an, was wahrscheinlich jeder schon mal benutzt hat. Grobes Klatschsignal. Oh. Es ist lauter geworden gerade, ne? Also das ist besser. Gut. Machen wir weiter. So eine Laptop-Tastatur. Spart euch noch was auf nach unten. Ihr müsst noch Platz lassen nach unten. Da kommt, es wird noch schlimmer. Ja, okay, ist schon mal besser. Ja, genau. Die alten klassischen physischen Tasten. Wie sieht es mit T9 aus? Kann das noch jemand? Ist noch ein paar aus der Generation da. Ja. Gute mechanische Keyboard. Ich habe gesagt, ihr sollt euch noch Platz nach unten lassen. Ich habe keinen einzigen Klatscher gehört bisher. Ihr sollt euch noch Platz nach unten lassen, habe ich gesagt. Ja, genau. Das ist so das Übelste, was man irgendwie finden kann mit nur Pfeiltasten dann auf dem Bildschirm. Nee, also will man gar nicht. Und dann auch noch alphabetisch. Schlimmer wird es nicht. Das heißt, man sieht schon mal, wir haben schon wirklich einen ziemlichen Hebel, wie gut man also auf einer Tastatur tippen kann, je nachdem, was sie uns anbietet. Und da wollen wir uns doch mal angucken, wie man das vielleicht noch besser hinkriegen kann. Denn wenn man jetzt mal so überlegt, wie lange man so eine Tastatur benutzt in seinem Leben. Ich habe mal ganz grob überschlagen, wenn man jetzt vielleicht so einen durchschnittlichen Arbeitstag mit 8 Stunden hat, vielleicht sind 6 Stunden davon Schreibtischarbeit. Wie viele Arbeitstage im Jahr, Lebenserwartung, dann muss man wieder gucken, außerhalb der Arbeit sitzt du vielleicht auch noch am Schreibtisch oder auch nicht. Ich habe mal ganz grob über den Daumen gepeilt, vielleicht verbringst du 10% deiner Lebenszeit an der Tastatur, wenn man so einen IT-Beruf hat. Und das ist schon relativ viel. Und trotzdem leben viele von uns mit solchen Tastaturen, die irgendwie für 10 Euro von der IT gestellt werden, weil man nicht bereit ist, mehr auszugeben. Und wenn man sich mal vorstellt, man würde andere Sachen, in denen man viel Zeit verbringt, zum Beispiel so das Büro-Setup mit Schreibtisch und Stuhl, für vergleichbaren Geldwert kaufen wollen, da würde man auch nicht dran arbeiten wollen den ganzen Tag. Und genauso würde ich da auch nicht jede Nacht drin schlafen wollen. Da frage ich mich halt, warum gebe ich mich eigentlich damit zufrieden, dass ich so eine klapprige Tastatur für ein paar Euro oder vielleicht sogar nur Cent am Ende auf dem Schreibtisch stehen habe, mit der ich jeden Tag arbeite. Und schlechte Ergonomie bei den Tastaturen führt eben dazu, dass in vielen Bürojobs Menschen von Repetitive Strain Injury betroffen sind. Man nennt das auch Mausarm. Ich habe versucht, ein paar Studien zu finden, aber die Lage ist da nicht besonders eindeutig. Man sieht aber auch schon bei so einer großen Spanne zwischen 10% und 40%, es gibt halt echt einen signifikanten Anteil der Bevölkerung, der darunter leidet, dass man eine unnatürliche Armhaltung oder ja einfach unnatürliche Belastung der Gelenke, der Muskeln, der Arme hat. Und da muss man ja irgendwas dran machen können. Damit kann man sich nicht zufrieden geben. Deshalb gucken wir uns doch mal an, wie so eine Tastatur aussieht. Ich habe mal jetzt hier so eine ganz normale mitgebracht. Und für die Einfingersucher und Sucherinnen unter euch, danke, dass ihr da wart. Das war's mit dem Vortrag jetzt für euch. Da kommt nichts Neues mehr. Für alle anderen dürft ihr jetzt gerne gespannt zuhören. Ich habe mal hier zwei Hände, die vielleicht repräsentativ sind für eure. Die Durchschnittsperson hat, sagen wir im Median, 10 Finger. Aber die liegen natürlich nicht so auf der Tastatur, sondern wer mal so einen Tastschreibkurs gemacht hat mit 10 Fingerschreiben, hat sicherlich gelernt, dass man die so einfärben kann, die Tasten. Und dann sieht man, blau ist hier der Zeigefinger, grün ist der Mittelfinger. Und man kann so einfärben, mit welchem Finger man welche Taste drückt. Und man sieht schon, die sind so leicht schräg untereinander. Weiß jemand von euch, warum das so ist bei Tastaturen? Ganz hinten, ja. Genau, ich wiederhole es nochmal für den Stream. Es geht um die Arme aus der Schreibmaschine, damit die sich nicht verhaken, weil die ja irgendwie mechanisch positioniert sein müssen. Genau. Ich weiß nicht, ob jemand von euch in seinem Laptop mechanische Schreibarme für diese Schreibmaschine hat. Wahrscheinlich nicht. Aber das Layout hat halt überlebt und einen anderen Zweck hat es nicht. Wenn ich mir jetzt meine Hand angucke, die liegt da jetzt natürlich auch überhaupt nicht ideal drauf. Eigentlich müsste die viel mehr so liegen, damit ich diese Tasten auch tatsächlich gut erreichen kann. Man sieht schon, einerseits meine Paint Skills sind ziemlich schlecht, andererseits sieht man aber auch, ich habe es nicht mit KI gemacht, sondern wirklich selbst. Und dann kommt noch dazu, meine Finger sind eigentlich unterschiedlich lang. Das gibt aber die Tastatur auch überhaupt nicht her. Denn bei der Tastatur ist die ganze Zeile auf der gleichen Höhe. Das heißt, meine Hand müsste eigentlich auch überall so gleich lange Finger haben. Am besten sogar noch den kleinen Finger am längsten, weil durch dass ich die Hand so schräg habe, ist der ja am weitesten von dieser Zeile weg. Und da wird es langsam schon wirklich komisch. Das sieht nach so einer Alien-Hand aus. Jetzt habe ich natürlich nicht nur eine Hand, sondern zwei. Die rechte Hand muss in die andere Richtung angewinkelt sein. Während die linke Hand so nach links gedreht ist, muss die rechte Hand auch nach links sein. Das heißt, das ist nicht mal symmetrisch. Und dabei bleibt es dann nicht, denn die meisten von euren Tastaturen werden nicht so aussehen, sondern irgendwie noch so Function Keys oben drüber haben und wahrscheinlich auch noch Pfeiltasten, irgendwelche Delete und Screenshot-Buttons, im Zweifel auch noch ein Numpad, das man natürlich auch noch mit der Hand bedienen will. Das soll übrigens keine Werbung sein, das ist einfach die Tastatur, die ich vor meiner jetzigen hatte, habe ich einfach als Beispiel mal genommen. Und dann hat man noch eine Maus, braucht man natürlich auch noch irgendwie eine Hand für. Und da sieht man schon, das ist eigentlich vielleicht jetzt nicht so ganz auf unsere Hände ausgelegt. Also was können wir da machen? Ich habe mal so ein paar Punkte aufgelistet, die uns an normalen Tastaturen, wie ich es jetzt einfach mal nenne, vielleicht stören könnten. Und zwar sind das erstmal diese Bewegungen, die ich mit der ganzen Hand mache. Wenn ich von der Home Row zu dem Numpad wechsel, bewege ich irgendwie die Hand nach rechts. Dann muss ich noch zur Maus wechseln, da bewege ich wieder die Hand. Und die Function Keys sind auch recht weit oben. Da muss ich auch die ganze Hand bewegen, um da hinzukommen und nicht nur die Finger. Und man kann gucken, was man dagegen machen kann. Es gibt einfach Tastaturen mit kleineren Layouts. Das, was ich eben hatte, war jetzt hier so ein 100% Full-Size Keyboard. Man kann natürlich runtergehen. Also das, was ich davor hatte, einfach nur ohne das Numpad, oder mit dem Numpad vielleicht sogar noch reingeschoben, gibt's auch, ist einfach schon ein bisschen kompakter, verbraucht weniger Platz, dadurch muss ich die Hand weniger bewegen. Und das kann man fast beliebig weit runterspielen. Also so 60% Keyboards sind, glaube ich, immer noch recht gängig. Bei 40% muss man schon überlegen, wenn man die Function Row abgibt, wie man die Keys dann noch weiter hinsetzt. Und man sieht schon, dass man durch eine Reduktion von 100% auf vielleicht 60% auch die Anzahl der Tasten von 104 auf 62 runter beschränkt. Und da merkt man schon dran, man muss halt viel weniger die Hände bewegen, nur weil man einfach ein kleineres Keyboard hat. Dann haben wir noch das Problem mit den angewinkelten Handgelenken. Ich hatte eben gesagt, man muss die linke Hand so nach links klappen und die rechte Hand auch nach links. Dadurch liegt die rechte Hand vielleicht noch ganz okay, aber für die linke ist es wirklich unangenehm. Und was es da gibt, sind Tastaturen, die einfach so ein gespaltenes Layout haben zwischen der linken und der rechten Hälfte, dass man beide Hände wirklich einfach so auf dem Tisch vor sich liegen haben kann, wie man sie auch in einer Ruheposition liegen hätte. Das ist jetzt hier das Keychron Alice, was ich auf dem Foto mal mitgebracht habe. Da so ein Funfact noch dazu, wenn ihr 10 Finger schreibt, mit welchem Zeigefinger drückt ihr das B, mit dem linken oder mit dem rechten? Da gibt es so zwei Welten. Das ist Alice egal, die hat 2 Bs. Also das könnt ihr beides machen. Nachteil davon ist, wenn ihr die Keycaps tauschen wollt, müsst ihr 2 Sets kaufen. Es gibt nämlich sonst keine, die 2-mal das B haben. Unnatürliche Armhaltung habe ich schon so ein bisschen auch damit drin angesprochen. Die Arme sind halt auch ziemlich nah aneinander. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr habt jetzt mal einen Schreibtisch vor euch, habt da keine Tastatur drauf liegen, und legt einfach die Arme auf den Tisch, dann legt ihr die in der Regel nicht so nah zusammen, sondern irgendwie bequem weiter auseinander. Und das kann man halt auch machen, indem man die Tastatur noch in der Mitte durchsägt und dann hat man 2 Hälften. Die kann man sich beliebig positionieren, auch natürlich wieder so angewinkelt, wie wir das eben bei dem anderen hatten. Und dann kann ich die Arme wirklich in einem angenehmen Abstand auf den Tisch legen und muss sie nicht mehr so unnatürlich zusammenhalten. Da ist jetzt schließlich noch mein ganzer Oberkörper dazwischen, zwischen den Armen. Die verschobene Zeilen hatte ich eben schon mal angesprochen. Das nennt sich in der Fachsprache Row Stagger, also dass die Rows zueinander verschoben sind. Es gibt als Alternative ortholineare Keyboards. Da sind halt die Spalten einfach untereinander. Das heißt, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt eure Finger hier drauf liegen auf so einer Spalte, meinetwegen liegt jetzt der Zeigefinger hier auf dem J, dann bewegt ihr den Zeigefinger gerade nach unten zum M und gerade nach oben zum U und man muss nicht mehr die Hände halt so anwinkeln, weil die Finger bewegen sich halt in einer eher geraden Richtung, wenn man die ausstreckt und anzieht. Dann hatte ich eben angesprochen, unsere Finger sind unterschiedlich lang. Und dagegen kann man natürlich auch was machen, indem man die Tasten anders positioniert. Ich hatte eben für die Zeilen Row Stagger vorgestellt. Was es auch gibt, ist Column Stagger. Da hat man eben die Spalten zueinander verschoben und nicht die Zeilen. Da sieht man schon die Spalte hier mit dem A, wo mein kleiner Finger drauf liegt. Der kleine Finger ist deutlich kürzer als die anderen. Das heißt, die Spalte ist näher bei mir und da komme ich einfacher dran. Und wenn ich mir jetzt so eine Home-Position ASDF vorstelle und ihr haltet eure Hand so vor, ich guck mal, wo die Fingerkuppen liegen. Die liegen ziemlich genau dann da, wo hier auf den Column-Stagger-Keyboards die Tasten A, S, D und F sind. Also ihr habt eine Position für eure Finger, die wirklich einfach genau dem entspricht, wie ihr eure Finger auch ganz unangespannt natürlich halten würdet. Nächste Challenge, ungenutzter Daumen. Ich hatte eben gesagt, wir haben auf so einer Full-Size-Standard-Tastatur 104 Roundabout-Tasten. Davon gibt es eine, die ihr in der Regel mit dem Daumen bedient. Das ist die Leertaste. Aber 20% eurer Finger sind Daumen. Das ist überhaupt kein Verhältnis zu dem, was die Tasten auf der Tastatur sind. Das heißt, wir können mal gucken, ob wir nicht irgendwie unsere Tasten so angeordnet kriegen, dass wir den Daumen ein bisschen besser benutzen können, damit der nicht so verschwendet ist. Und das gibt's auch. Tastaturen, die einfach noch zusätzliche Daumentasten haben. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil da geht es dann schon wirklich von einem Standard QWERTY-Layout weg, weil das sieht halt dann nur die Leertaste vor. Aber es gibt so Funktionstasten, die man sich einfach super auf den Daumen legen kann, wo man auch nicht viel umlernen muss. Und gerade die besonders weit weg sind, eignen sich da ganz gut. Sowas wie Escape oder Backspace, wo man immer ganz in die Ecke von der Tastatur muss. Wenn ich die einfach auf dem Daumen habe und meinen Daumen ein bisschen zur Seite lege für Backspace oder auch sowas wie Tab oder so oder Shift vielleicht, das ist super praktisch. Das hat man relativ schnell gelernt. Ich würde behaupten, in ein paar Stunden ist man da ganz flott mit dabei und hat sich die Tasten, für die man wirklich weit greifen muss, normalerweise schon sehr nah reingeholt. Dann gibt es noch so eine Sache, und zwar die Keyboards, die wir uns bisher angeguckt haben, sind alle einfach flach. Vielleicht gibt es mal so welche, die sind angewinkelt, die haben hinten so Aufstelltasten. Aber wenn ihr euch vorstellt, ihr habt eure Hand und zieht den Finger zu euch ran oder streckt den weit weg, da ist einmal eine Bewegung drin. Wenn ich den Finger weiter weg habe, ist er auch ein bisschen höher. Und wenn ich eine Narbe mir dran habe, ist er tiefer. Und die zweite Achse ist, wenn ihr eure Hände locker auf den Tisch legt, dann legt ihr diese normalerweise nicht flach hin, sondern vielleicht so ein bisschen auf den Handballen, dass sie so angeneigt sind. Und auch dem können wir natürlich entgegenkommen, indem man die Tastatur einfach anwinkelt. Dann hat man gleich auch schon wieder eine natürlichere Haltung in den Handgelenken. Der Winkel zwischen den Fingern, das ist eben auch ein bisschen, glaube ich, uns komisch aufgefallen bei der Tastatur mit meiner gefotoshoppten Hand. Da waren alle Finger so exakt parallel zueinander. Wenn ihr euch eure Finger aber so anguckt, dann steht der kleine Finger ein bisschen weiter zur Seite ab und überhaupt habt ihr so leichte Winkel dazwischen, dass die Finger so gespreizt sind. Das haben die Tastaturen, die wir uns gerade angeguckt haben, auch noch nicht angegeben. Aber da gibt es Tastaturen, es nennt sich dann Splay in der Fachsprache. Da sind die einzelnen Spalten eben zueinander ein bisschen gewinkelt. Wenn ihr die Finger anzieht, dann sind sie recht nah beieinander. Wenn ihr die Finger ausstreckt, dann sind sie weiter voneinander entfernt. Und das gibt dann eben auch die Tastatur her. So, habe ich noch eine letzte Sache. Das planare Layout, das war das, was ich gerade angesprochen habe mit der Kurve, die man so mit dem Finger geht, wenn man ihn anwinkelt. Das ist dann schon, ja, dedicated. Aber gibt es eben auch Tastaturen, die genau die Spalten dann so noch wieder geformt haben, dass man da mit der Hand drin liegen kann und für ja eben die Kurve, die man mit den Fingern macht, dass sie die nachbilden. Schlecht erreichbare Tasten hatten wir eben schon mal versucht, die auf die Daumentasten ranzuziehen. Aber eine andere Lösung, die man noch gehen kann, ist einfach weniger Tasten insgesamt haben. Das ist so ein Minimalbeispiel, was ich einige Male schon gesehen habe. Ich habe auch Leute gesehen, die tatsächlich produktiv benutzen, das ist die Zipzalp. Da hat man halt keine überflüssigen Tasten. Da muss man auch nirgendwo weit hingreifen. Dafür muss man sich natürlich wirklich überlegen, was man wohin legt. Denn ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel hat die hier. Das sind 14, 28 Tasten, wenn ich das richtig gezählt habe. Man hat ja schon 26 Buchstaben im Alphabet. Dann hat man hier noch einen Punkt und ein Komma dazu und dann ist die Tastatur voll. Da muss man sich also was überlegen, wie man die Tasten denn unterbekommt. Und eine Lösung dafür sind Layer. Layer sorgen dafür, dass man eine Taste mehrfach belegen kann. Das klingt, wenn man das jetzt so hört und sich vorstellt, unfassbar kompliziert. Ich muss mir jetzt merken, was für drei Tasten irgendwie auf meinem rechten Mittelfinger liegen. Aber wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann gibt's das auch auf den Tastaturen, die ihr kennt. Wenn ihr euch mal die Numrow anguckt, da sind überall Sonderzeichen mit drauf. Und das Shift, was ihr benutzt, um aus der Zahl ein Sonderzeichen zu machen, ist nichts anderes als ein Layer. Und genau das Gleiche können wir halt auch auf beliebigen anderen Tasten machen. Und dann habe ich halt vielleicht einen Layer, der mir unter der rechten Hand genau meine Pfeiltasten auf die Finger mappt, wo die Finger sowieso liegen. Und dann brauche ich schon keine Pfeiltasten mehr an der Tastatur. Und genauso kann ich das natürlich mit allem anderen auch machen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist, was ich jetzt so für meine Tastatur benutze. Da ist möglichst einfach das ganze Buchstabenset von QWERTY drauf abgebildet, plus die paar Sonderzeichen, die man vielleicht so am häufigsten benutzt. Und die Daumentasten unten, die sind fast alle Tasten zum Layer wechseln. Und wenn ich dann in den Layer 1 gehe, dann habe ich sowas wie Klammern immer öffnende und schließende auf der linken und rechten Hand zusammenpassend. Und auf der oberen Zeile habe ich dann genau die Sonderzeichen in der Reihenfolge, wie sie auf dem QWERTY Keyboard wären. Das heißt, habe ich jetzt auch nichts neu auswendig gelernt. Die sind einfach genau in der gleichen Reihenfolge. Ich muss nur eine Taste zusätzlich gedrückt halten. Und dann gibt es eben noch einen weiteren Layer mit Zahlen und ein paar Sonderfunktionen. Und damit hat man dann recht schnell auch auf einem kleinen Set von Tasten alles abgebildet, was man so braucht. Was ich jetzt da gerade unterschlagen habe, sind so Modifier. Shift, Alt, die US-Taste. Und dafür gibt es eine ganz interessante Lösung, die man anwenden kann, und zwar die Home-Row-Mods. Die fußen darauf, dass ihr diese Modifier selten alleine drückt. Also so, man kann sich überlegen, so ein Shift drücke ich selten einfach nur, um Shift zu drücken, sondern weil ich damit Layer wechseln will und einen Großbuchstaben statt einen Kleinbuchstaben tippen möchte. Also immer nur in der Kombination mit einem anderen Buchstaben. Und bei Home Row Mods ist dann die Funktionsweise, dass ich die einmal auf der linken Hand genau auf meinen Home-Positionen von den vier Fingern, deshalb Home Row, habe und einmal auf der rechten Hand. Und wenn ich auf der rechten Hand einen Großbuchstaben tippen möchte, dann mache ich das genauso wie bei einer normalen Tastatur. Ich drücke das linke Shift und drücke dann den Buchstaben. Nur, dass ich halt mit Home Robots das Shift unter meinem Zeigefinger, Mittelfinger, wie auch immer, gibt es unterschiedliche Konfigurationen, was einem lieb ist, das gedrückt halte und auf der rechten Hand dann einfach die Taste drücke für den Großbuchstaben. Wenn ich auf der linken Seite einen Großbuchstaben tippen möchte, drücke ich eben auf der rechten Seite meinen Home Raw Modifier und dann habe ich auf der linken Seite die Großbuchstaben. Das heißt zum Beispiel, was auf der rechten Seite jetzt hier das K ist, ist dann gleichzeitig Shift. Wenn ich ein K drücken möchte, tippe ich die Taste an, kommt ein K. Wenn ich auf der linken Hand einen Großbuchstaben tippen möchte, dann halte ich das K gedrückt, tippe die Taste links und es ist ein Großbuchstabe. Funktioniert wirklich ganz genauso wie das Shift und Alt und was auch sonst ihr auf der Tastatur kennt, nur halt doppelt belegt. Damit spart man sich schon mal auch wieder echt eine ganze Menge an Rumgreifen auf der Tastatur ein, weil sowas wie Shift, Alt, Control halt auch sehr weit weg ist auf einer Standardtastatur. Layouts sind nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich hatte gerade in meinem Layout schon gezeigt, dass ich auch noch QWERTY nutze. Das war es mir einfach nicht so richtig wert, davon wegzuwechseln. Ich verstehe aber auch, wenn man gute Gründe hat, das zu tun. Man kann durchaus sich mal angucken, wie gut diese Layouts eigentlich geeignet sind, so zum Schreiben im Alltag. Und was man hier sieht, ist eine Heatmap. Die ist, glaube ich, für englische Sprache eigentlich gedacht. Da sind unterschiedlich große Kreise, je nachdem, wie häufig der Buchstabe gedrückt wird. Und Linien zwischen den Buchstaben, je nachdem, wie häufig diese Kombination von Buchstaben aufeinanderfolgend gedrückt wird. Also zum Beispiel sieht man hier das I und das N, die werden recht häufig nacheinander getippt und dann ist da eine recht dicke Linie dazwischen. Und wenn man sich überlegt, wo jetzt hier meine Finger in der Ruheposition sind, nämlich in der Home Row zwischen dem A und dem L hier, dann sind da nicht gerade die größten Kreise. Das heißt, für die meisten Buchstaben, die ich tippe, muss ich aus der Home Row weg. Das klingt ja völlig bescheuert. Und der Grund, dass diese Tasten so angeordnet sind, hatte auch eher nur im entfernteren Sinne was mit Ergonomie zu tun. So eine kleine Anekdote, die man ganz gut erzählen kann, ist immer, warum I und O hier oben rechts in der Ecke sind. Das liegt daran, dass die ersten Schreibmaschinen so in den 1880ern, 1890ern gebaut wurden. Da hat man versucht, möglichst wenig Tasten zu brauchen und sich dann gedacht, ja, na, Taste 1 brauche ich nicht, ich habe ja schon das I. Taste 0 brauchen wir auch nicht, tippen wir halt das O. Und dann hat man hier so seine 1, seine 0 und die 8 und die 9 direkt daneben und dann kann man immer ganz gut die Jahreszahl tippen. Jetzt haben wir aber nicht mehr 1880. Das heißt, es ist völlig überholt, dass wir hier I und O haben. Die Tasten benutzt man recht häufig als Vokale, aber sie sind halt weit weg. Und das ist einfach übergeblieben, weil man nie aufgehört hat, auf diesen Tastaturen zu tippen. Ich hatte eben schon gesagt, man muss für die meisten Tasten dann in die obere Reihe, man kann das quantifizieren, das sind dann mehr als die Hälfte der Tastenanschläge, die man in englischer Sprache in der oberen Zeile hat. Und nur gerade mal ein Drittel in der tatsächlichen Home Row. Und die Verbindungen zwischen den Tasten, hatte ich gesagt, sind wie häufig die aufeinanderfolgen. Da sind 52% der Tasten mit der gleichen Hand gedrückt wie die vorherige Taste auch. Und ganze 19% mit dem gleichen Finger. Und da kann ich mir auch überlegen, wenn ich jetzt sowas wie DE schreiben will, was vielleicht auch recht häufig aufeinander folgt, D und E, das muss ich mit dem gleichen Finger schreiben. Das ist ja nicht effizient, wenn ich viele aufeinanderfolgende Tasten mit dem gleichen Finger schreiben muss. Denn dann muss ich die eine erst komplett losgelassen haben, den Finger zu anderen bewegt haben, bevor ich weiterschreiben kann. Das heißt, eigentlich will man das möglichst minimieren, was man hier unten an Metriken hat. Und da gibt es andere Keyboards, die das besser machen. Dvorak ist ein Layout, was unter den Tastaturenthusiasten eher gängig ist oder schon ein bisschen älter ist, glaube ich. Da sieht man, was deutlich besser ist, sind die Tasten der Home Row. Da habe ich fast 70% ohne die Finger aus der Home Row wegbewegen zu müssen. Und nur noch 30% der Tastenanschläge sind mit der gleichen Hand wie von der vorherigen Taste. Das heißt, ich habe möglichst viel Wechsel, dass ich die Hände abwechselnd benutze und kann dadurch am Ende effizienter tippen. Dann gibt es noch sowas wie Colemak, da sind es tatsächlich ganze 70% in der Home Row. Und was das eher noch optimiert ist, wie mit dem gleichen Finger gedrückt wird, dann ist es nur 15%. Und eins habe ich noch mitgebracht, das ist das Workman Layout. Das ist eher was Neueres. Ja, es hat dann eben auch versucht, ein gutes Mittelmaß zu finden aus der Optimierung, wie ich meine Tasten positioniere und dem, was man von QWERTY Layouts gewohnt ist. Also die Tasten, die jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig sind wie das Q, die sind dann eben noch da, wo man sie auch von vorher gewohnt ist. Das heißt, wenn man zu einem neuen Tastaturlayout switchen will und nicht bereit ist, alles komplett neu zu lernen, dann hat man mit Workman so ein bisschen Best of Both Worlds. Ich bleibe fast bei dem, was ich kenne und hole mir aber möglichst viel Vorteile raus aus anderen Tastaturlayouts. Wenn man jetzt wirklich sich die Mühe machen möchte und umsteigen auf ein anderes Layout, dann gibt es so kleine Seiten, die einem ein bisschen dabei helfen, zu tracken, wie gut man denn damit klarkommt. Ich habe jetzt mal hier einen Screenshot von mir selbst aus MonkeyType. Das zeigt einem dann an, wo man hier vielleicht Buchstaben falsch gedrückt hat, wo man die falsche Taste getroffen hat, wie viele Words per Minute man geschafft hat. Und mit solchen Tools gibt es auch als FOSS-Version, kann man recht schnell sehen, was für Fortschritte man macht. Und das geht auch wirklich echt schnell. Ich würde sagen, wenn man von Row-Staggered auf Autolinear umsteigt, das ist, was viele machen, das nochmal zur Erinnerung war, dass die Zeilen nicht zueinander verschoben sind, sondern jede Spalte exakt gerade angelegt ist. Da würde ich sagen, 1 bis 2 Tage tippt man da drauf und dann ist man es komplett gewohnt und tippt so wie vorher auf einer anderen Tastatur. Wenn man auf eine Split-Tastatur umsteigt, geht auch recht schnell. Also ob man die Hände nah aneinander hat oder auseinander liegen, das ist am Anfang, fühlt sich das ein bisschen komisch an, aber wenn man einen Tag damit gearbeitet hat, dann ist man komplett da in dem Flow drin und hat sich dran gewöhnt. Was ich gemacht habe, früher schon, ist irgendwann von QWERTY auf QWERTY umgestiegen. Das ist so ungefähr, als ich angefangen habe zu programmieren, weil die Sonderzeichen auf einer deutschen Tastatur sehr zu wünschen übrig lassen von ihrer Positionierung. Und da würde ich sagen, habe ich so eine Woche ungefähr gebraucht, bis ich mich wohlgefühlt habe und alles dann auf Anhieb gefunden habe an Tasten. Wenn ich jetzt aber von QWERTY umsteigen möchte auf eins der Layouts, die ich gerade eben gezeigt habe und alle Tasten neu lernen muss, da bin ich, glaube ich, wirklich eine Weile beschäftigt. Ich kann nur schätzen, vielleicht ein paar Monate. Das, was Erfahrung? Ja, okay. Ich wiederhole nochmal für den Stream. Ein Zuschauer meinte gerade, zwischen ihm selbst und dem Kollegen hat es bei beiden ungefähr einen Monat gedauert, bis man sich an ein neues Layout gewöhnt hat. Ja, muss man eben dann wissen, ob man das wert ist, wenn man sich wirklich wohler damit fühlt oder schneller schreibt oder weniger Probleme mit der Ergonomie hat, dann ist das mit Sicherheit wert, wenn man überlegt, einen Monat da reinzustecken, wie viele Jahre ich am Ende was davon habe. Aber das muss man eben für sich selbst rausfinden, ob man damit auch so produktiv schreibt, wie man das vorher konnte. Man hat wenig davon, wenn ich jetzt auf ein cooles Layout umgestiegen bin und das aber nicht nutzen kann, im Vergleich zu, wenn ich eigentlich auf den normalen schon ganz gut dabei war. Ja, dann stellt sich natürlich die große Frage, was brauche ich denn jetzt für eine Tastatur? Jetzt weiß ich alles, was es gibt, so an Eigenschaften, die eine Tastatur haben könnte. Möchte ich eine fertige kaufen? Da gibt es Firmen, die sowas anbieten. Auch ich hatte ja eben schon Screenshots gezeigt, was für Modelle es da so am Markt gibt. Das geht auch bis zu so fancy, dass man hier sowas wie das Swivelboard hat, was für jeden Finger einfach nur eine Taste hat, die man drücken oder verschieben kann in alle Richtungen, sodass man die Finger am Ende gar nicht mehr benutzen muss. Da ist man dann auch recht teuer direkt schon im vierstelligen Bereich. Alternative wäre, es gibt DIY-Kits. Da bestellt man sich eine Platine mit Switches, mit Tasten, wo man entweder selbst zusammenbauen kann, was man haben möchte, oder einfach alles als gesamtes Set ankommt. Ist dann auch recht günstig. Die Preise, die ich hier rausgesucht habe, sind aber nur die Platine und der Controller ohne die Switches. Weil Switches sind dann doch meistens nicht mit einem Set drin, da hat ja jeder noch wieder andere Vorlieben. Da kommt man aber recht günstig mit rum. Oder man baut halt alles komplett alleine. Und Spoiler, das ist das, was ich gemacht habe und was ich euch jetzt im zweiten Teil des Vortrags ganz gern zeigen würde. Ich habe mal damit angefangen, mir zu überlegen, was für Switches will ich haben. Und dachte mir, ja, man kennt so irgendwie diese Cherry, Blue, Red, was auch immer. Da gucke ich mir halt mal an, was mir am besten gefällt. Und das nehme ich dann. Und man stellt relativ schnell fest, die Anzahl der Switches, die es so am Markt gibt, die erschlägt einen wirklich. Also erstmal, warum brauche ich unterschiedliche Switches? Die haben alle unterschiedliche Eigenschaften in der Festigkeit beim Drücken, also im Widerstand, den sie liefern, ob sie klicken oder nicht, der Punkt, an dem sie auslösen. Und wenn man da was vergleichen möchte, dann gibt es da Seiten, die wirklich sehr viel Arbeit investiert haben, um das alles auszumessen. Bei Switches.tb sind aktuell 2228 Switches alle aufgezeichnet mit teilweise Berichten, die dann über mehrere Seiten gehen, wie das Tippgefühl ist. Wer darin versinken möchte, bitte sehr. Hier sieht man einmal, wie so der Unterschied sein kann zwischen, ich habe jetzt einen linearen und einen Clicky-Switch rausgesucht. Man sieht hier jeweils an der X-Achse die Distanz, wie weit ich den Finger runtergedrückt habe, und an der Y-Achse die Kraft, die mein Finger dafür aufwenden muss, die Taste so weit runterzudrücken. Und beim Linearen, der löst halt irgendwann aus und dann gilt die Taste als gedrückt, aber man hat wenig Feedback in dem Tippgefühl. Und dann gibt es die Clicky-Switches, da geht halt an einem Punkt die Kraft sogar so ein bisschen runter. Das heißt, man hat das Gefühl, man drückt drauf und irgendwann gibt der Switch nach. Und in diesen Kurven gibt es alle beliebigen Variationen. Da werdet ihr, egal was euch am liebsten ist, immer genau das Passende für euch finden bei dieser Anzahl von 2000 oder noch mehr Switches. Der Formfaktor ist nochmal ein Punkt. Ich habe hier zwei rausgesucht, die recht gängig sind. Das sind einmal die Box-Switches, die man unten sieht. Kennt man von den normal Standard-Size-mechanischen Tastaturen. Und was es für so kleinere Tastaturen häufig benutzt wird, das sind die Chalk-Switches, die sind etwas flacher, machen aber im Prinzip dasselbe. Der Mechanismus dahinter ist halt ein bisschen anders. Wenn man sich eine Tastatur bauen möchte, ist das schon eine recht zentrale Entscheidung, die man treffen muss, weil die auch andere Dimensionen haben. Also die Box sind ein bisschen größer, die Chalks sind ein bisschen kleiner, da kriege ich meine Finger etwas näher noch aneinander. Und das ist eben quasi so das, womit man meistens anfängt, bevor man sich das Layout der Tastatur überlegt. Ich habe mich in meinem Fall für die Box-Switches entschieden, weil ich die einfach kenne und gewohnt bin, habe aber auch schon Interesse, irgendwann noch mal eine Chalk-Tastatur zu bauen. Wie finde ich jetzt raus, welche da für mich am besten sind? Einfach testen. Also diese Kurven lesen und dann sagen, anhand der Kurve, das ist der, den ich haben möchte, ist schwierig. Vielleicht geht es, wenn man schon mal ein paar aus dem Gefühl raus getestet hat und sagen kann, die Kurve möchte ich aber ein bisschen anders da haben und dann kann ich danach suchen. Aber im Grunde ist es einfach ausprobieren. Es gibt so Switch-Tester, das sind so Boards, wo dann eine beliebige Anzahl von Switches drauf sind. Die kann man sich bestellen und dann einfach mal ein bisschen drauf rumtippen und gucken, was sich gut anfühlt. Die kann man sich auch von Leuten, die sie bestellt haben, ausleihen. Also wenn ihr nicht gerne selbst das Geld ausgeben wollt, sondern lieber ausnutzen wollt, dass es jemand anders vor euch schon gemacht hat, ich lasse das hinterher jeden gern ausprobieren. Also ihr könnt zu mir kommen, einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ihr seht vielleicht, ich habe unten auf den Slides jetzt angefangen, Ausgaben zu tracken. Da ging es dann so wirklich los, was ich investiert habe in mein eigenes Keyboard. Ich habe versucht, das möglichst akkurat zu halten, damit ihr hinterher eine Vorstellung davon bekommt, in welche Kosten ihr euch nicht stürzen wollt. Keycaps, dass man auf die Switches draufkommt, denn der Switch selbst hat ja nur so einen Stem, der relativ unangenehm zu tippen ist. Da möchte man schon ein Keycap drauf haben, wo dann vielleicht sogar noch beschriftet ist, welche Taste das denn ist. Auch da gibt es alles Mögliche. Alles, was das Herz begehrt, ist irgendwie dabei. Von irgendwelchen fancy Artworks Tasten, die an irgendwelche Franchises angelehnt sind oder glitzern oder irgendwie so einen Farbverlauf haben. Bei so Farbverläufen würde ich euch warnen, wenn ihr überlegt, das Layout der Tasten zu wechseln, von QWERTY auf irgendwas umzusteigen, da habt ihr dann keinen Spaß mehr danach. Was relativ neu im Rennen ist, sind so Keramiktasten. Habe ich selbst noch nicht ausprobiert, aber habe ich von Leuten gehört, dass die sich sehr angenehm anfühlen sollen im Tippgefühl. Aber das geht bis zu jedem Level von Extravaganz, den man sich wünschen kann. Da war mir relativ egal, was ich nehme. Ich habe mich für relativ flache, unbeschriftete Keycaps entschieden. Könnt ihr später in der Tastatur nochmal sehen. Das sind ungefähr so die, die ich hier unten links liegen habe. Dann gibt es unterschiedliche Formen von den Keycaps, die so ein bisschen nachahmen, dass man in der Kurve, in der man die Finger bewegt, so eine leichte Wölbung drin hat, damit man nicht zwingend so ein gewölbtes Tastaturlayout selbst haben muss. Also gerade die ganz alten Tastaturen, die man so vielleicht noch kennt, die haben häufig so richtig dicke, hohe Tasten, die bilden das schon so ein bisschen nach. Und man muss ein bisschen darauf achten, wenn man sich jetzt die Keycaps aussucht. Die Stems sind unterschiedlich zwischen den Box-Switches und den Chalk-Switches. Also wenn man sich auf seine Switches festgelegt hat, dann muss man daran auch entsprechend die Keycaps aussuchen. Ja, dann hatte ich Switches und Keycaps und habe mal so einen fliegend verdrahteten Probeaufbau gestartet. Ich habe mir so eine Platine gekauft, die sind so zum Rausbrechen, dass man eigentlich die einzeln verlöten kann. Habe mir Hot-Swap-Sockets gekauft, damit ich die Switches nicht fest verlöten kann, sondern immer noch wechseln und vielleicht mal doch auf andere umsteigen. Plus einen günstigen Controller, da komme ich gleich noch zu. Und plötzlich hatte ich 180 Euro ausgegeben und immer noch nur so ein Testboard. Controller gibt es auch Vielzahl von. Da muss man ein bisschen wissen, was man haben möchte. Das Einfachste ist, ich habe eine Unibody-Tastatur, also nicht Split, sondern zusammen, und die ist per Kabel USB oder whatever angeschlossen. Dann brauche ich nur einen Controller mit ein paar Pins, der braucht keinen Bluetooth, man braucht keine Batterie und so, und dann ist man recht schnell fertig. Da sind diese RP2040 recht günstig zu kriegen, das sind dann irgendwie ein paar Euro pro Stück, dann ist man damit bedient. Was es noch gibt, sind Bluetooth-Controller. Das ist dann recht interessant, gerade wenn man so Split-Keyboards hat, weil man da vielleicht nicht ein Kabel von der einen Seite zur anderen Seite und von der einen Seite zum Rechner haben möchte, sondern beide Hälften ganz bequem per Bluetooth verbunden. Meistens sind dann nicht die beiden Hälften einzeln verbunden, sondern man hat eine Haupthälfte, die ist per Bluetooth mit dem Rechner verbunden und die beiden untereinander nochmal. Da gibt es sowas wie den Nice Nano, den gibt es auch als Fake-Abklatsch, dann ist der ein bisschen günstiger. Ansonsten sind die leider schon recht teuer. Oder für ganz kleine Modelle, sowas wie diese Zilp-Zeit, die wir eben gesehen haben, wenn man wirklich wenig Platz hat für den Controller, diese kleinen Seed-Controller. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, ob das die Modellbezeichnung ist, könnt ihr nochmal raussuchen. Da ist man allerdings recht schnell an der Grenze mit den IOs, die man hat. Also da kann man dann auch wirklich nicht allzu viele Tasten unterbringen. Ja, ich habe mich natürlich für die Nice Nano entschieden, weil ich dann gesehen habe, vom gleichen Hersteller gibt es noch solche E-Ink-Displays, die man auf seiner Tastatur vielleicht haben möchte. Man muss sich nämlich auch überlegen, wenn man eine Bluetooth-Tastatur haben möchte, und das war meine Entscheidung, dann möchte ich vielleicht auch irgendwie den Zustand des Akkus erkennen können. Das soll er mir anzeigen können. Oder ob sie gerade verbunden ist oder nicht. Das ist bei einer USB-Tastatur alles wurscht, aber wenn ich kabellos unterwegs bin, dann möchte ich irgendwie eine gewisse Art von Feedback von der Tastatur haben. Und dann ist einfach meine Wahl auf diese Controller und die E-Ink-Displays gefallen, die leider auch sündhaft teuer sind, aber sie machen Spaß. Zurück war ich schon bei knapp 300 Euro. Okay, und ich habe immer noch keine Tastatur. Wie machen wir jetzt weiter mit dem Layout? Fürs Gehäuse und die Platine gibt es ein ganz cooles Tool, das nennt sich ErgoGen. Da kann man in so einer YAML-Syntax definieren, wie die Tasten zueinander angeordnet sind. Also alles, was ich euch eben an Begriffen entgegengehauen habe, sowas wie Stagger und Splay und weiß der Geier was, kann man hier eingeben, um dann genau anzuwinkeln, wie weit welche Tasten auseinander sein sollen, wo mein Controller hinter sitzt, wo meine Batterie sitzt. Und dann bekomme ich da so ein Layout raus, aus dem ich hinterher sowohl ein KiCad-Layout für die Platine als auch ein 3D-Modell fürs Gehäuse rausgenerieren kann. Das ist eigentlich schon ganz nett. Da gibt es auch gute Guides zu. Das haben wirklich schon Leute benutzt und da sehr ausführlich runtergeschrieben in Blog-Einträgen, wie man das Tool so benutzt, mit vielen Beispielen. Jetzt habe ich so ein 3D-Modell. Frage ich mich, wie kriege ich das jetzt in die Realität? Das kann man irgendwo bei Dienstleistern drucken lassen oder im Chaos-Treff wahrscheinlich auch. Oder man wartet halt auf so einen Black-Friday-Sale von einem 3D-Druckerhersteller und plötzlich hat man noch mehr Geld ausgegeben. Aber der 3D-Drucker hat sich auch schon anderweitig rentiert. Also habe ich mal jetzt hier nur die Filamentkosten zu meinen Ausgaben dazu gerechnet, um das Ganze ein bisschen schön zu rechnen. Ja, und dann hatte ich die ersten Prototypen. Das ist jetzt nur so eine Switchplate, wo man die Switches einfach reinstecken kann. Die haben immer so einen Klickverschluss. Das heißt, die bleiben dann in place, wenn man die einmal reingesteckt hat. Und dann kann man schon mal ausprobieren. Hat man das erste Mal die Tastatur in dem Layout vor sich liegen, wie man es haben möchte. Und erfährt so ein bisschen das Tippgefühl. Übrigens, mir fällt gerade noch ein, wenn man jetzt nicht den Weg gehen möchte, das Layout mit diesem Tool zu machen. Was viele Leute machen, ist sich Knete, so Spielknete kaufen und da die Switches reinstecken. Da kann man nämlich auch super umpositionieren und Switches nachher nochmal anders positionieren. Wenn man das erstmal in Knete so nachgebildet hat, dann weiß man irgendwann auch, wie man die Tasten am liebsten hätte. Platine, habe ich gesagt, fällt auch aus dem Tool raus. Die ist dann leider noch ohne Leiterbahn. Das heißt, das muss man alles selbst routen. Auf so einem recht kleinen Board waren, als ich das gemacht habe, also da war wenig Platz und als ich das gemacht habe, waren die Autorouter auch noch nicht so gut. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit allen möglichen AI-Plugins ist, ob das mittlerweile besser geworden ist, aber ich musste da die Leiterbahn noch selbst routen. Hat ein bisschen Spaß gemacht, war auch ein bisschen Pain, aber durch Selbstmachen hat man dann, kann man noch so kleine Logos vielleicht irgendwie aus Leiterbahnen, so kleine Späße einfügen. Das Ganze wird dann auch bestellt bei irgendeinem China-Hersteller. Das ist zum Glück recht günstig und kommt dann so bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch an. Und ich habe die Platinen, man muss leider mindestens 5 Stück bestellen. Deshalb habe ich jetzt 5. Ich habe die so designt, dass die rechte und linke Hälfte spiegelfähig sind. Das heißt, ich hatte also 2,5 Keyboards. Und ich habe auch sogar schon jemanden gefunden, der Interesse hatte, das nachzubauen. Also habe ich jetzt nur noch 1,5, falls mal eine kaputt geht. Was ich dann noch gemacht habe, ich hatte ja jetzt schließlich einen 3D-Drucker, es sind so kleine Keycap-Riser zu drucken. Weil ich ja diese flachen Keycaps hatte und mir ein bisschen nachbilden wollte, dass man so eine leichte Wölbung da drin hat, habe ich mir diese kleinen Dinger gedruckt, die man in den Switch reinsteckt, die dann den Stem ein bisschen erweitern, sodass der Keycap einfach angewinkelt ist. Und dann ja, bekommt man ein bisschen angenehmere Positionen der Keycaps bei raus. Das Gehäuse, ich hatte gesagt, 3D-Modell fällt mit raus aus dem Tool. Da war noch recht viel dran anzupassen, weil solche Sachen wie, wo positioniere ich welche Schrauben, wie funktioniert dann der Verschluss, wie clips das irgendwie zu. Das ist durch einige Iterationen gegangen und ich bin auch immer noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Aber ich habe am Ende eine Tastatur, man sieht hier aus diesem hässlichen Braun ein paar Probedrucke gemacht, weil das Filament war, was ich sowieso loswerden wollte. Am Ende ist sie schwarz geworden. Und sieht letztendlich so aus. Ich habe die natürlich auch dabei. Also ich kann sie gerne mal hier rumgeben, während ich den Vortrag weiterhalte. Ich mache mal rechte und linke Hälfte getrennt. Hauptsache, sie kommen später wieder bei mir an. Einfach einmal nach hinten durchgeben und dann hole ich sie einfach hinten am Ende des Vortrags wieder ab. Ja. Man sieht noch, ich habe da solche Halter drunter, um die anzuwinkeln. Das hatte ich ja auch schon mal vorher gesagt, dass man die so ein bisschen anwinkeln kann, damit man natürlichere Position hat. Das ist auch kein Hexenwerk. Das sind so MagSafe-Halter, die man häufig benutzt, um irgendwie, weil in Handyhüllen diese magnetischen Ringe drin sind. Ich habe halt einfach so einen Ring auch in dem Gehäuse drin. Also ich habe den Drucker während des Drucks pausiert, den Ring da reingelegt, weitergedrückt. Der ist jetzt eingebacken in das Gehäuse und die Tastatur hält da magnetisch drauf. Die sind auch recht stabil. Also da verrutscht gar nichts beim Tippen. Das ist echt gut. Jetzt haben wir eine Hardware, aber die Tastatur macht noch nichts ohne Software. Und da muss ich natürlich auch wieder ein bisschen selbst Hand anlegen, denn ich habe jetzt mein komplett eigenes Layout. Ich will, dass die mit dem PC in der Lage ist zu kommunizieren. Und es gibt ein paar gängige Firmware, die man so benutzen kann. QMK ist recht weit verbreitet. Gibt es sehr viel Tooling für. Der Grund, warum ich das nicht benutzt habe, ist, das unterstützt kein Bluetooth. Zumindest Sternchen vor 1,5 Jahren, als ich es gemacht habe. Ich weiß nicht, wie inzwischen der Stand ist. Ich habe mich dann für ZMK entschieden. Das hat Bluetooth-Support, hat auch einen grafischen Konfigurator mittlerweile. Da ist der Nachteil, der Build-Stack, der ist extrem kompliziert. Wenn man das lokal nachbauen will, dann muss man vielleicht schon mal einen Tag einplanen. Es gibt aber ein GitHub-CI-File, was zumindest das Bauen auf die CI auslagern kann. Ja. Was noch gibt es? KMK, das ist ein bisschen einsteigerfreundlicher, weil es Python benutzt. Habe ich aber noch nicht probiert. Ich weiß auch nicht, ob es da so einen angenehmen grafischen Konfigurator für gibt. Das sind aber so die gängigen drei Optionen, die man hat. Abseits dessen wird schon sehr alternativ. Ja, dann kann man sich fragen, jetzt habe ich eine Tastatur, die funktioniert. Wie geht's weiter? Ich habe die Tastatur erstmal ein paar Mal ausprobiert, bei mir zu Hause und in den Monkey-Type. Und da habe ich schon ein bisschen dran gezweifelt, ob ich mich da so richtig dran gewöhnen kann. Und letztendlich hat es aber getan, die einfach mitzunehmen zur Arbeit und den ganzen Tag dran zu arbeiten, mich zu zwingen, die zu nutzen und keine andere. Und nach dem einen Tag habe ich mich wohlgefühlt damit. Also man muss wirklich einmal ins kalte Wasser springen, zu sagen, ich nutze jetzt nur die und dann läuft es auch. Es ist auch nicht so, dass man die alte verlernt. Also ich kann genauso gut weiter an meinem Laptop tippen oder so. Das hat man einfach als zusätzlichen Skill irgendwann drin und das geht dann immer noch. Ja, was kann ich jetzt noch machen? Was mich noch so ein bisschen reizen würde, ist meine Maus vielleicht irgendwann loszuwerden. Es gibt so Module für diese Trackpoints. Das Patent von Lenovo für das ThinkPad ist auch irgendwann jetzt kürzlich abgelaufen. Also seitdem gibt es auch ganz viele Kopien davon. Vielleicht mache ich das nochmal irgendwann. Ansonsten gibt es auch so Trackballs. Muss man sicherlich auch jetzt noch mit umgehen lernen. Ich habe es mal ausprobiert, fühle mich da noch nicht ganz so wohl mit, aber vielleicht ist das genau das gleiche Ding, dass man es einfach mal länger gemacht haben muss. Oder halt auch so die ganz faule Variante, nochmal eine Halterung, um die Tastatur direkt an die Armlehnen vom Schreibtischstuhl dran zu machen, damit man gar nicht mehr auf den Schreibtisch muss. Was ich stattdessen gemacht habe, ist ein eigenes Projekt zu starten, um diesen Konfigurationsprozess ein bisschen leichter zu machen. Das ist alles noch sehr hard work in progress. Das liegt auch gerade ein kleines bisschen auf Halde, weil mir leider ein Umzug dazwischen kommt und Zeit bindet. Der Gedanke davon ist, ich nehme mir ein Tablet, das ist groß genug, um meine ganze Hand auszumessen, mache dieses Ding auf, lege meine Hand drauf, wische die ein bisschen rum und zeichne auf, wo meine Fingerspitzen sich lang bewegen, wenn ich die Hand ganz natürlich auf und zu bewege. Und aus diesen Linien, die ich aufzeichne mit den Fingern, kriege ich so ein Layout raus, wie meine Tastatur einfach am besten angeordnet sein sollte, damit meine Finger genau drunter liegen. Wenn ihr die Website findet, ich habe den Link hier so ganz klein oben drin, weil die wirklich noch sehr, sehr work in progress ist, da stehen gerade Preise drauf. Das ist wirklich nur eine Schätzung eigentlich für mich gewesen, ob das sich machbar gestalten würde, solche Dinger zu bauen oder ob man eh bei jeder Tastatur vierstellig wird und sowas keiner bezahlen will. Das ist nicht so, dass man die darüber jetzt kaufen könnte. Es ist eigentlich eher wirklich, ja, ein bisschen für mich erforschen, ob sowas irgendwie machbar wäre. Ja, und das ist der Stand, bei dem ich jetzt so bin. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit und erfahrungsgemäß gibt es immer ein paar Fragen zu den Tastaturen. Also, wenn ihr was habt, dann gerne jetzt. Die Aufzeichnung läuft noch. Ihr seid jetzt im Stream mit aufgezeichnet. Wir würden gleich nochmal eine zweite Q&A-Runde machen, die außerhalb des Streams ist, wenn ihr nicht aufgezeichnet werden wollt. Dankeschön. Ja, du bekommst ein Mikrofon.
Wie kommt ihr auf so wenige Klicks mit dem Daumen, beziehungsweise womit benutzt man normalerweise die Space-Taste?
Ja, die Space-Taste benutzt man mit dem Daumen. Ja, das sind auch recht viele Klicks, das stimmt schon. Aber es ist halt einfach von der Anzahl der Tasten, habe ich gerechnet. Es ist nur eine Taste von der Tastatur. Die Klicks, natürlich, du hast mehr. Aber du drückst wahrscheinlich auch die Leertaste immer nur mit einem Daumen, oder? Dann hast du zumindest den zweiten Daumen über. Gut, weitere Fragen?
Ja. Hallo. Die Tasten selber sind ungelabelt, weil du so gar nicht mehr drauf gucken musst. Was ist denn, wenn mal jemand Fremdes drauf schreibt? Oder ist das eher so, ist das das heilige Ding, wo keiner anderer dran geht?
Also, kann ich nochmal vielleicht das Bild aufmachen hier? So. Ja, genau, die sind ungelabelt, die Tasten. Und bei dem Layout habe ich auch mittlerweile keine Sorgen mehr, dass mir jemand über die Schulter guckt, wenn ich mein Passwort eingebe. Also es tippt auch niemand anders auf meiner Tastatur. Es ist auch eigentlich, ich würde eher sagen, es ist ein Vorteil, weil niemand sagt, lass mich doch mal eben an deinen Rechner. Das erwehrt man erfolgreich ab damit. Und die sind ungelabelt einfach deshalb, weil die Belegung der Buchstaben wirklich QWERTY ist. Das tippe ich seit Jahren, da finde ich die Buchstaben ohne zu suchen. Die Sonderzeichen und gerade sowas wie F-Tasten oder solche Sachen wie Screenshot, da musste ich mich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Da habe ich mir so ein kleines Cheatsheet gemacht, was ich unter meinen Bildschirm gehängt habe, wo halt genau die Belegung von den Tasten draufsteht. Das heißt, ich gucke auf meinen Bildschirm und wenn ich jetzt gerade die eine Taste nicht finde, gucke ich ein bisschen runter und dann weiß ich, wo ich die auf der Tastatur habe. Das hat dann, ja, hat glaube ich sogar 6 Monate da gehangen oder sowas und dann ist irgendwann abgekommen. Und wenn ich, also ich brauche das jetzt nur noch, wenn ich aus Versehen so Scroll-Lock eingeschaltet habe und ich weiß, wie ich wieder ausschalte oder so. Was man wirklich nie benutzt. Weitere Fragen? Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine lassen, ja?
Das wird ja letztlich mit einem Computer verbunden, ne? Wenn wir jetzt im Büro sind, dann sind wir im Netz von jemand anderem oder von unserem Arbeitgeber, Dienstherrn, wer auch immer. Da ist es ja manchmal ein bisschen ein Problem, weil er ja im Prinzip über den Controller auch ganz viel anderes rein übermittelt gibt. Habt ihr da mal irgendwie drüber gesprochen? Also ich schließe es ja letztlich irgendwo mit einem Bluetooth-USB-Empfänger vermutlich an. Und was da als Signal übermittelt wird, kann, also ist ja so ein Mini-Controller drin mit dem Display, wo ich auch andere Sachen reinstecken könnte.
Ja, auf dem Controller könnte andere Firmware drauf sein. Die könnte auch irgendwas übermitteln, was du nicht möchtest. Die könnte vielleicht auch deine Tastenanschläge auslesen oder sowas, ja. Haben wir schon mal drüber nachgedacht? Ich weiß auch gar nicht, wie das bei uns in der Firma mit den Windows-Kisten ist, ob die USB-Geräte sowieso, ob die Bluetooth-Geräten auch schon grundsätzlich erstmal nicht vertrauen, die IT, die freigeben muss. Ich habe ein bisschen den Vorteil, dass ich mit Linux unterwegs bin und unsere IT sich da nicht so wohl fühlt. Das war bisher kein Problem bei mir. Es gibt auch genug Leute in der IT, die das Projekt spannend finden und Interesse an solchen Tastaturen haben. Die wollen dann auch nicht, dass die nicht funktionieren. Wir haben noch eine Frage.
Ich wollte nur fragen, ob du die Folien irgendwo hochlädst oder so. Das würde mich nämlich interessieren, was da drauf steht.
Kann ich gerne machen. Ich weiß noch nicht wo, aber das kriegen wir geklärt.
Super. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, wenn noch Fragen sind, die nicht im Stream drin sein sollen, machen wir das im Anschluss. Ja, danke nochmal und tschüss an alle aus dem Stream.